Hier spricht das nationalrevolutionäre Radio vom Dritten Weg.
Das Wort hat Kamerad Richard Neurech.
Mit den Damen, mit den Luftwaffenhelferinnen, hatten wir ganz schnell Kontakt. Wir standen noch an den Waggons außen, unterhielten uns mit ihnen, als sich unser Zug plötzlich in Bewegung setzte. Denn den Achtungspüff des Lokführers hatten wir überhört. Da wir ja spöttisch vollkommen Nieten waren, konnten wir unseren Güterwaggon nicht mehr erreichen. Wir mussten seitlich auf das Längstrittbrett am Waggon entlang aufspringen und standen jetzt außen bei dem fahrenden Zug in der Kälte. Die Damen hatten natürlich Mitleid mit uns, öffneten dann die Tür und ließen uns in ihre Kabinen ein. So hatten wir dann einen verhältnismäßig guten Platz. Angesehen waren wir von den Herrschaften nicht, denn das Gedränge war da drin ziemlich groß. Sie erzählten uns aber dann, wo sie herkamen, wo sie hin wollten, wo sie hin mussten, sagen wir mal. Und dass die Marschverpflegung von ihnen schon längst aufgebraucht war und dadurch schon mindestens ein Tag keine Verpflegung zur Verfügung stand. Der erste Aufenthalt war in Tetschen, das war der erste Bahnhof im Protektorat Böhmen und Mähren. Dort übernahm dann eine tschechische Lok unser Zug. Diesen Aufenthalt benutzten wir, um unseren Waggon aufzusuchen, und dann wanderten etliche Pakete Eiswaffeln von unserem Waggon in die Personenwagen der Luftwaffenhelferinnen. Es war zwar kein ideales Essen, aber es war besser wie gar nichts. Und Sie werden es nicht glauben, ab diesem Zeitpunkt waren wir unter den vorher gestörten Damen doch herzlich willkommen. So verbrachten wir auch den Weg von Tetschen bis Bracheren Schirbornhof noch bei ihnen. Dort wurden die Wagen dann abgehängt, weil sie in eine andere Richtung liefen und wir uns von den Herrschaften verabschieden mussten. Was sich in dem Rangierbahnhof Brach abspielte, hat sich mit meinem Verstand nicht vereinbart. Die Tschechen kamen in den Rangierbahnhof mit ihren Töchtern und ihren Damen und haben sie den Soldaten angeboten. Das hat in meinen Gedankenkreis nicht gepasst. Deshalb habe ich von dem ganzen Aufenthalt nichts mehr gesehen. Ich habe mich niedergelegt, ins Stroh hineingeschlafen, habe von der Weiterfahrt des Zuges auch nichts mitgekriegt. Als ich schwach wurde, stand die Sonne schon wieder am Himmel. Und ich fragte dann, wo sind wir? Wir haben eben gerade Wien passiert. Gleich darauf hielten wir in Bruck an der Leitha. Das war der letzte Bahnhof vor der ungarischen Grenze. Dann mussten wir raus aus unserem Waggon über die Straße gegenüber dem Bahnhof in ein Haus. Und erst als wir da drin waren, haben wir gemerkt, wo wir hingeraten sind. Es war eine Entlausungsanstalt. Obwohl ich das laut sagen kann, wir gar keine Läuse hatten. Trotzdem mussten wir uns einer Entlausung unterziehen, die gar nicht so angenehm war. Das angespritzte Kuprex brannte. Verdammt, man glaubte bald, man hat eine Brandwunde überall und war dann eine Erholung, als wir endlich in die Dusche dürften und uns abspülen. Paradox war es sowieso noch, da unsere ganzen Klamotten im Zug blieben und wären dort Läuse drin gewesen, hätten wir sie weiter mitgenommen. Die Fahrt ging dann weiter. Der nächste Bahnhof war Heike Shalom, das war der erste Bahnhof in Ungarn. Da hing die Lok wieder ab, eine ungarische Lok fuhr vor und unsere Endstation war dann in Papa. In Papa wurden wir ausgeladen, gleich auf LKW verfrachtet und ab ging es an Westbremen vorbei auf den Truppenübungsplatz Haimasker. Auf dem Haimasker Truppenübungsplatz wurden wir wieder aufgeteilt, nach welchem Maßstab weiß ich nicht. Und wir fuhren dann von dem Truppenübungsplatz weiter zu dem Ort Warpalotta. In Warpalotta mussten wir uns einer Kfz-technischen Prüfung unterziehen. Die haben wir gemacht in einem alten, vergammelten ungarischen Bus. Und nach dem Ergebnis dieser Prüfung, ich weiß nicht, entweder war ich der Intelligenteste oder ich war der Dummste, denn die vier Mann, die dort die Prüfung machten, wurden drei weiter transportiert und ich blieb als Einziger da. Nachdem ich da bleiben durfte, war natürlich meine erste Frage, wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte ja mal wissen, was für Regiment, was für Division. Und dann bekam ich zur Antwort, du bist hier bei der Ausbildungsgruppe Nöt. Unter diesem Begriff wusste ich nichts anzufangen. Nach langer, langer Zeit erst, nach etlichen Tagen, habe ich dann erfahren, dass die ganzen SS-Divisionen nach dem Versagen der Ardennenoffensive unter Dicknamen nach Ungarn transportiert wurden. Es trug auch keiner mehr einen Ärmelstreifen aufgrund dieser Geheimhaltung. Und so hatte die SS-Division das Reich den Decknamen Ausbildungsgruppe Nord. Also gelandet war ich bei der Division Das Reich. Und zwar aufgrund unserer Halbkettenausbildung und dem Halbkettenführerschein bei der SS-Panzergrenadierbrigade Mott bei der 2. Werkstattkompanie. Durch diese Zugehörigkeit bei der Werkstattkompanie sind eigentlich die Schrecken des Krieges praktisch an mir vorbeimarschiert. Ich hatte dort als Autoschlosserarbeit zusammen mit einem Rottenführer namens Philipp Bühler. Er stammte von Ilvesheim bei Mannheim, also er war fast ein Landsmann von mir. Und wir verstanden uns auch auf Anhieb. Er war Träger des goldenen HJ-Abzeichens. Er hat also genau zu mir gepasst. Das heißt, ich habe zu ihm gepasst. Er war nicht nur ein Soldat, sondern er war auch ein Automechaniker à la Bonheur. Das habe ich noch nicht erlebt. Er hatte für alles ein Mittel und hatte für alles eine Möglichkeit. Unsere Aufgabe war also die Reparatur von Schützenpanzerwagen, die von der Brigade kamen, beschädigt oder durch Schaden und wieder zurückgingen an die Brigade, wenn sie repariert waren. Das ging tagelang so, alles lief ganz normal, bis plötzlich wurden wir verladen und Richtung Osten transportiert. Die ganze Kompanie. Bewaffnung hatten wir nur unsere eigenen Handfeuerwaffen, sonst nichts. Es war dann kurz vor Stuhl-Weißenburg, wurden wir ausgeladen, im Gelände verteilt. Dort saßen wir und dort erfahren wir zuerst, dass am nächsten Vormittag die große und letzte Offensive der deutschen Wehrmacht beginnen sollte. Es war der 6. März 1945. Die Offensive trug den Namen Frühlingserwachen. Morgens, nachdem das Tageslicht langsam in Erscheinung trat, erfolgten vereinzelte Schüsse unserer Artillerie. Ein gewohntes Trommelfeuer, das einer Offensive vorausging, gab es nicht mehr. Es musste an Munition gespart werden. Es bildete sich dann eine Kampfeinheit, eine Panzereinheit, die ein ganz gemischtes Gesicht hatte. Es waren Panzer 4, es waren Tiger, Es war ein Panther dabei, es waren Sturmgeschütze. Es war also eine zusammengestoppelte Kompanie aus allem, was gerade verfügbar war. Diese Panzerspitze marschierte dann morgens bei Sonnenaufgang in Stuhl-Weißenburg ein. Hinter dem Panzer sofort die Panzergrenadiere und wir erhielten dann die Aufgabe, diesen Panzergrenadieren zu folgen und eventuelle Russen, die wild herumliefen oder zurückgebliebene Kampfnester auszuräuchern. So marschierten wir dann schön seitlich an der Straße, an den Häusern entlang, von Haustier zu Haustier. Unsere Panzerspitze vorneweg. Wir waren am Schluss so langsam, dass wir von den Geräuschen unserer Panzer schon nichts mehr hörten. Alles war ruhig, alles war still. So gingen wir weiter und weiter und es tat sich nichts. Bis mit einem Schlag ein Donner entstand, der bald ohrenbetäubend war. Dieser Donner galt unserer Panzerspitze, die in der Mitte von Stuhl-Weißenburg auf die russische Verteidigungslinie gestoßen war und sofort waren sämtliche deutsche Panzer abgeschossen. Es kam keiner mehr zurück. Jetzt blieb natürlich vorne alles liegen, auch die Panzergrenadiere, die dabei waren, gingen dann in Stellung und bei uns hieß es auch sofort das Ganze halt. Jetzt wussten wir zum nächsten Mal nicht, was wir machen sollten. Wir wussten auch nicht, ob wir über Nacht dort bleiben müssen noch. Wir versuchten dann irgendwo ein Häusereck zu erwischen, wo wir uns eventuell einigeln konnten. Aber das hat sich ganz schnell gelehrt. Es kam dann sofort das Kommando, dass wir wieder zurück nach Wabalota müssen. Aber nicht mehr mit LKW-Transport, sondern zu Fuß. Es musste Benzin gespart werden. So bin ich dann diesem Chaos auch entgangen. In Wabalota angefangen, ging unsere Arbeit wieder normal weiter, aber nur einige Tage. Dann kam der Ivan näher und wir mussten dann Standort und Standortwechsel machen. Am Schluss haben wir so viel Standortwechsel gemacht, dass die Verbindung zur Brigade abgerissen war. Es wurden keine Fahrzeuge mehr zugeführt und wurden auch keine mehr abgeholt. Es ging alles noch gut, bis eines Nachts wurden wir mit LKWs Richtung Norden über die Nationalstraße 1 oder zwischen die Nationalstraße 1 und die Donau, dort wurden wir abgeladen, mussten dort in Stellung gehen, was praktisch unmöglich war, denn es war ein felsiges Land, ein felsiger Boden. Das Graben eines Einmannloches war nicht möglich. Wir saßen also auf der Felsplatte wie die Raben zum Abschießen. Dort erfuhren wir zuerst, dass der Russe geplant hat, in der Nacht an dieser Stelle die Donau zu übersetzen. Jetzt stellten wir uns die Frage, wie sollten wir das verhindern? Wir hatten kein Maschinengewehr, wir hatten keine Panzerfaust, wir hatten keine Handgranate, wir hatten keine Panzerunterstützung, wir hatten keine Artillerieunterstützung. Unsere Kompanie mit unseren armseligen Handfeuerwaffen sollten den Übergang der Russen verhindern. Wie das möglich gewesen wäre, ist mir schleierhaft. Dort ist mir auch der Gedanke gekommen in dieser kalten Nacht, dass wir den Krieg hundertprozentig verloren haben, dass mit einem Sieg der deutschen Wehrmacht nicht mehr zu rechnen ist. Und genau an diesem Tag, als wir wieder zurückkamen zur Kompanie, hörte ich auch die Nachricht, es war, weiß ich genau, am 20. März, hieß ich am Radio die Nachricht, schwere Straßenkämpfe in Kaiserslautern. Auch diese Nachricht war ein Schwindel, denn als ich nach Hause kam, habe ich erfahren, dass in der Stadt Kaiserslautern keine Kämpfe stattfanden. Die Amerikaner hatten die Stadt umgangen und der Stadtinnere nach dem haben sie gar nicht gefragt. Und so war dann unser Transport, unsere Arbeit so gut wie beendet Wir hatten keine Aufträge mehr. Zur Arbeitsbeschaffung wurden dann von verschiedenen SPWs noch brauchbare Teile ausgebaut, in einem anderen verladen. So ging es dann von Tag zu Tag weiter, fast jede Nacht einen Standardwechsel, über Tag wieder Pfuscharbeit, nachts wieder Standardwechsel. Wir kamen aus den Klamotten nicht mehr raus. Und jetzt kam die Zeit, wo wir wirklich Läuse hatten. Aber Läuse in allen Variationen. Von Kopfläusen über Kleiderläusen und Filzläusen, alles was auf diesem Gebiet besteht, habe ich dort in Erfahrung gebracht. Unsere letzte Station in Ungarn war Sopron. Von dort aus ging es über die deutsche Grenze ins Burgenland. Im Burgenland stationierten wir, und das ist ja bekannt als Weinland. Deshalb war sofort striktes Alkoholverbot. Es war aber nicht verboten, dort Wein als Vorrat zu sammeln. So wurden die leeren Benzinkanister ausgeschwenkt und in die Benzinkanister wurde Wein geholt. Es war ein Benzinkanister dabei, da war eine Zuckerreserve drin. Und auch in diesen Kanister wurde Wein eingefüllt. Wir kamen zurück, nachmittags, wir saßen wieder in der scheinheiligen Sonne, die da damals schien. Da wurde der Kanister ausgeleert, das war dann eine Pappe, die da rauslief. Aber geschmeckt hat die wunderbar. Also sofort den Kaffeelöffel geholt und mal anschließend mal ordentlich gelöffelt. Als ich die Auswirkung von meiner Löffelei feststellte, war es zu spät. Ich war betrunken. Trotz Alkoholverbot. Das ist natürlich abends bei der Befehlausgabe ist das aufgefallen und ich wurde schon für den nächsten Tag zum Report geordert. Als ich mich dann am nächsten Tag zu unserem Spieß auf den Weg machte, war ich nicht alleine, sondern die drei Kameraden, die mir das empfohlen hatten zu essen, gingen mit mir. So standen wir dort vor unserem Kompanieführer und unserem Spieß. Und er hat mir natürlich gesagt, dass ich mich vergangen habe und dass ich betrunken war, dass ich sogar straffällig war. Aber sofort haben die drei Kameraden hinter mir die Schuld auf sich genommen. Und aus diesem Grund blieb die Strafe hinfällig. Im Gegenteil, wir wurden ermahnt, so etwas nicht mehr zu tun. Und damit war alles erledigt. Also auch dort war Kameradschaftsgeist gefragt. Von dort aus ging es in einem Riesensprung weiter, das war weit über 100 Kilometer. Wir hatten dort fast 2 Tage dran zu fahren. Ging es über die Höhe, über St. Pölten, auf der anderen Seite wieder runter, in Krems über die Donau und dann in die Wachau. Das war ja wieder ein Weinland. In Wachau wurden wir dann stationiert in Langenlois. Da saßen wir 3 Tage ohne irgendwas zu tun. Wir saßen auf der faulen Haut, wussten nicht, was wir tun sollen. Dann gab es plötzlich Alarm und unsere Kompanie musste im Eiltempo zum Bahnhof Krems, um zu verladen und umzutransportieren in den Raum Dresden. Wer von der Division Reich, das Reich, den Band 4 hat, findet da drin einen kleinen Absatz, wo es heißt, Teile der Division wurden noch in den Raum Dresden verlegt. Das ist das Einzige, was von meiner Militärzeit in diesem Band zu finden ist. Wir kamen in Krems an, der Transportzug stand schon bereit. Wir hatten verladen, aber bei der Vollzähligkeitsprüfung hat sich festgestellt, dass ein Werkstattwagen fehlte. Und ein Freiwilliger wurde gesucht, der zurückfährt, um den Wagen einzufangen. Der Freiwillige war mein Kamerad Philipp Bühler. Und dass ich dann dabei war als seine rechte Hand, war absolut normal. Wir fuhren dann wieder zurück Richtung Langenlois und fanden dann auch den Werkstattwagen. Aber das Getriebe war verklemmt, war aus einem Getriebeschaden. Der war also nicht abschleppfähig. Wir mussten zuerst einmal die Katernwille ausbauen, bevor man ihn überhaupt abschleppen konnte. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Und als wir am Bahnhof Krems wieder ankamen, war unser Zug abgefahren. Mein guter Philipp hat überall kreuz und quer telefoniert und kam dann zurück mit der Nachricht, in 3 Tagen wird eine bespannte Einheit verladen und an diese bespannte Einheit werden wir mit 2 Waggons angehängt. Erst jetzt ist uns aufgefallen, dass eigentlich die ganze Zeit es mit unserer Verpflegung hundertprozentig geklappt hatte. Doch jetzt saßen wir 3 Tage Mutterseelen alleine hier. Wo sollten wir was zu essen herbekommen? Die erste Nacht ging vorüber. Am nächsten Morgen machte ich mich als Jüngster auf den Weg in die Stadt, denn Jugend macht beim Betteln immer einen Eindruck. Ich ging dort in eine Bäckerei, habe der Dame erzählt, was uns passiert ist. Und sie hat dann eingesehen, dass wir etwas zu essen brauchen, hat mir mal gleich eine mächtige Tüte gefüllt. Sie gab mir sogar noch eine Verwandte von ihr an, die eine Metzgerei hatte, und dort erlebte ich genau dasselbe. Ich kam zurück und alle waren beglückt, dass wir was zu essen hatten. Ich hatte sogar noch die Erlaubnis, an den weiteren Tagen wiederzukommen. Ich war ja in der Lage, alles zu bezahlen, denn Geld hatten wir ja, aber keine Lebensmittelkarten. Und das war das Problem, hier noch irgendwas zu erhaschen. Aber es hat geklappt. Nach 3 Tagen ist wirklich eine Einheit gekommen, die wurde verladen, die bespannte Einheit, und wir wurden angehängt. Und abends, bei Eintritt der Dunkelheit, setzte sich unser Zug in Bewegung Richtung Dresden. In Gmünd an der tschechischen Grenze, das ist damals an der Grenze des Protektorats Böhmen und Mähren, hielt unser Zug die Lok ab. Dort standen wir Stunde um Stunde. Nichts tat sich mehr. Plötzlich kam eine Lok auf der anderen Seite bei uns hinten, hängte dort an und unser Zug setzte sich wieder in umgekehrter Richtung in Bewegung. Der Endbahnhof bei der Fahrt am helllichten Tag war wieder Krems. Etwas hat uns überrascht bei dieser Fahrt, denn eine Fahrt mit einem Truppenzug ohne Angriff von russischen Schlachtfliegern war kaum denkbar. Warum wurde unser Zug verschont und es war kein russischer Schlachtflieger zu sehen? In Krems wurden wir ausgeladen, wir standen dann neben einem Park mit mächtig hohen, schönen Bäumen, gingen wieder auf unsere Zugmaschinen zum Pennen, wurden aber am nächsten Morgen durch Detonationen geweckt und als wir die Augen aufschlugen und mal um uns schauten, stieg aus dem Park, aus den Baum, aus den hohen Bäumen Rauchwolken in die Höhe, überall rannten Pferde herum, gesattelt, ungesattelt. Ich machte mich dann auf den Weg in den Park und als ich dorthin kam, erlebte ich was Schreckliches. Die kleinen Infanteriegeschütze, die die Einheit dabei hatte, waren gesprengt. Die Waggons waren zerstört, auf einen Haufen geschichtet und angezündet. Das waren die Qualmwolken, die oben rauskamen. Dann sagte ich dazu einem, sag mal, seid ihr bekloppt? Wie könnt ihr sowas machen? Und dann erhielt ich eine ganz überraschende Antwort. Der gute Mann sagte zu mir, der Krieg ist aus. Deshalb hatten wir auch am vorhergehenden Tage keine Schlachtfliege gesehen. Es war schon der 10. März, der 10. Mai 1945. Und am 8. Mai wurde schon die Kapitulation unterzeichnet. Das heißt, der Krieg war wirklich zu Ende.